Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch noch einmal von meiner Seite. Mein Name wurde schon erwähnt, Thomas Penzel. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier bei Ihnen sein kann und sprechen darf über das Thema Evangelisation. Diejenigen unter Ihnen und unter euch, die mich kennen, die wissen, dass Evangelisation tatsächlich mein Herzschlag ist und mein Steckenpferd, klingt vielleicht immer so negativ, aber wirklich einfach ja das, wofür ich stehe, auch in meinem vollzeitlichen Dienst. Ich möchte das kurz erläutern, wodurch das vielleicht ausgelöst wurde. Zum einen ist das sicherlich eine Berufung Gottes, dass man eben vollzeitlich als Evangelist arbeitet. Jeder von uns sollte ja ein Zeuge Jesu sein und vollzeitlich sollten wir auch alle arbeiten, zumindest für den Herrn, egal ob im normalen Berufsleben oder im hauptamtlichen Dienst. Ich bin vielleicht in einer speziellen Situation, weil ich nun eben durch Deutschland und auch durch das benachbarte Ausland unterwegs bin und dort meistens im größeren Stile predige. Ich bin selbst erst vor etwa 15 Jahren zum Glauben gekommen. Ähnlich wie wir es in diesem Zeugnis schon gehört haben, hatte ich auch kein christliches Elternhaus. Ich bin vollkommen säkular, wie man das heute sagt, aufgewachsen, ohne Bezug zum christlichen Glauben, mitten in Deutschland. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir leben längst in keinem christlichen Abendland mehr. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben die Botschaft von Jesus Christus mit über 20 Jahren gehört. Und sie hat mich damals getroffen, mitten ins Herz, könnte man sagen. Ich wollte eigentlich Architekt werden, war mitten im Studium und plötzlich kamen Christen auf mich zu, die mir von Jesus Christus erzählten und sie sagten, wir leben mit dem lebendigen Gott, wir haben eine Beziehung zu Jesus Christus, hast du die auch? Und ich musste damals bekennen und erkennen, nein, die hatte ich nicht. Und das ließ mir keine Ruhe mehr, es hat mich über Wochen und Monate umgetrieben und ich dachte mir, entweder die sind irgendwie etwas komisch und erzählen mir Geschichten, die einfach nicht wahr sind, oder diejenigen haben wirklich eine Wahrheit in ihrem Leben, die ich nicht habe. Das Ganze hat mich dann monatelang beschäftigt, bis ich eines Tages auf einer großen Pfingsttagung in Bayern, Boppengrün, vielleicht kennen das manche von Ihnen, eine große Tagung mitten im Wald mit etwa 10.000 Gläubigen. Und auf dieser Tagung saß ich eines Tages unter den Bäumen und hörte einen Evangelisten, der an diesem Tag sagte, und wenn du heute spürst, dass Gott zu dir redet und du ihm dein Herz öffnen sollst, dann tu das. Und ich hatte das getan an diesem Tag und danach war alles anders als zuvor. Jesus war in meinem Leben. Ich musste mich komplett neu sortieren. Meine ganzen Werte mussten neu gemischt werden. Mein Leben wurde wirklich komplett verändert. Und das hat mich immer sehr umgetrieben. Ich ging danach erst einmal weiterhin in mein Studium, in meine Hochschule, wollte weiterhin normal meinen Beruf lernen, bis ich plötzlich feststellte, ein großer Teil unseres Landes, dem ging es damals und heute nach wie vor genauso wie mir. Die meisten Menschen unseres Landes kennen Jesus Christus nicht. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema und ich möchte Ihnen heute Morgen mal einige Zahlen kurz präsentieren. Zahlen, die mich einmal sehr, sehr zum Nachdenken gebracht haben. Vielleicht wissen Sie das, dass wir eigentlich immer noch so das Gefühl haben, wir leben in Deutschland ja in einem christlichen Land. Ja? Ich weiß nicht, wer das von Ihnen so im Innersten doch irgendwo noch so empfindet. Ich möchte Ihnen da aber heute gerne die Augen für öffnen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass das schon längst nicht mehr der Fall ist. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Vor etwa, ja, weiß nicht mehr, einigen Jahren, 4, 5 Jahren, vielleicht auch schon etwas länger, traf ich einmal bei einer evangelistischen Veranstaltung 3 junge Mädchen. Sie kamen mit mir ins Gespräch. Ich erzählte von Jesus Christus, war am Predigen. Danach kamen 3 junge Mädchen, die waren vielleicht so 13, 14 Jahre alt und sagten zu mir, du hast da irgendetwas geredet von Gott und von Jesus. Wir kennen da nichts davon. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Dann erzählte ich ihnen so ein bisschen von dem Glauben und vom Christsein und von der Bibel. Und die guckten mich alle 3 mit solchen großen Augen an und ich dachte mir immer irgendwie, sie gucken noch nicht so, wie ich erwarte, dass sie gucken. Ja? Und dann sagte ich irgendwann zu ihnen, habt ihr denn in eurem Leben schon irgendwann einmal etwas von Gott gehört? Dann sagten also alle 3 zu mir, nein, eigentlich noch nie. Dann sage ich Religionsunterricht, sie kamen aus den neuen Bundesländern und sagten, haben wir nie gehabt. Sage ich schon mal in irgendeiner Gemeinde gewesen, Gottesdienst? Nein, noch nie in ihrem Leben. Dann sagte ich am Ende des Gesprächs zu ihnen, darf ich noch für euch beten? Dann guckten sie wieder alle 3 mit solchen großen Augen. Und ich dachte, das ist wieder etwas merkwürdig, wie sie gucken. Dann sage ich, beten. Also ich würde gerne für euch ein Gebet sprechen. Hat das schon mal jemand getan? Oder habt ihr schon einmal gebetet? Dann sagten also 2 von den 3, gebetet haben wir in unserem Leben noch nie. Wir wissen gar nicht, wie das geht und was das sein soll. Dann sagte eine von den drei Mädchen, sie sagte, ich habe schon mal gebetet. Die anderen beiden guckten sie an. Was? Du hast schon einmal gebetet? Ja. Und ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Wir leben in Deutschland wirklich längst in keinem christlich geprägten Land mehr. Natürlich sind das vielleicht Extrembeispiele. Natürlich wird es vielen in Friedberg oder in Bad Nauheim nicht ganz so extrem gehen. Aber gehen Sie doch einmal durch die Fußgängerzone, machen Sie einmal eine Umfrage unter jungen Menschen, an welchen Gott sie glauben oder ob sie überhaupt glauben. Dann werden Sie merken, von der Wahrheit des Evangeliums ist da schon längst keine Substanz mehr vorhanden. Und einige Zahlen, ich habe sie angekündigt, wir sind ja als Deutsche immer so ein bisschen Skeptiker, was Zahlen betrifft. Wir denken immer, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist ein altes Motto. Aber ich habe einige Zahlen gefunden von Missionswissenschaftlern, die ich zum Teil selbst gut kenne. Einige davon sind in der Schweiz wohnhaft. Und sie haben schon vor bereits 10 Jahren einmal untersucht, wie viel Prozent der Menschen in verschiedenen Ländern glauben eigentlich an Jesus Christus. Und ich möchte Ihnen mal einige Zahlen nennen, auch auf die Gefahr hin, dass einige von Ihnen wahrscheinlich jetzt überrascht sein werden. Denn das widerspricht eigentlich unserem persönlichen Denken. In Afrika gibt es etliche Länder, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, wo man davon ausgeht, dass weit über 20% der Menschen wirklich wiedergeborene gläubige Christen sind. Kenia zum Beispiel oder Uganda wurde schon teilweise auf fast bis zu 30% geschätzt. Das sind Zahlen, wo man natürlich sagen kann, gut, ob das jetzt 100%ig stimmt, sind 26, sind es 28, sind es wirklich 30%. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, ein großer Teil mancher afrikanischen Länder besteht wirklich aus wiedergeborenen gläubigen Christen. Ich selbst kenne Missionare, die einige Jahre in Afrika gearbeitet haben, unter anderem zum Beispiel in Kenia, die danach zu mir sagten, wir können eigentlich nicht mehr guten Gewissens dort ausreisen, weil es gibt mittlerweile so viele wirklich gläubige Menschen dort, dass wir den Eindruck haben, Gott möchte uns in Europa weiter benutzen. Oder denken Sie an Länder wie Asien. Asien, China zum Beispiel, geschätzt mit weit über 10% Gläubigen. Ich habe gestern Abend erst noch auch ein bisschen zur Vorbereitung für diese Predigt eine DVD gesehen. Ich weiß nicht, wer die von Ihnen kennt, das Kreuz in China. Eine sehr bewegende DVD, kann ich nur empfehlen. Und dort werden viele, viele Erfahrungsberichte von Gläubigen gezeigt, die in den letzten Jahrzehnten zum Glauben kamen. Und wenn Sie das einmal sich anschauen, dann sind Sie wirklich überrascht, weil man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Das sind also wirklich Szenen. Ich denke zum Beispiel an eine Szene auf dieser DVD, wo jeden Morgen in einem Ort etwa 2000 Gläubige zusammenkommen zum Gebet. Und zwar von 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens vor der Arbeit. 2000. Und dann sieht man dort also eine riesige Halle, man könnte vielleicht fast sagen, im deutschen Verhältnis eine Lagerhalle, also nicht mit einem so wunderschönen Boden und wunderschönen Wänden und Deko, sondern wirklich eine komplett leerstehende Betonhalle, ohne Fenster, ohne alles. Und dort versammeln sich jeden Morgen 2000 Gläubige zum Gebet. Unglaublich. Eine Geschichte auf dieser DVD, die mich auch sehr bewegt hat. Ein ganz einfacher Mann, ein Bauer in China, er hatte kaum Schulbildung. Nach 2 Jahren musste er die Schule beenden, weil er seinem Vater in der Landwirtschaft helfen musste. Eines Tages spricht Gott zu ihm und sagt, du sollst mir eine Gemeinde bauen. Er dachte sich, Herr, was soll das bedeuten? Ich glaube an dich, aber was bedeutet Gemeinde? Dann sagte Gott zu ihm, sammle einfach die Menschen deiner Umgebung in deinem Haus, lehr sie das Evangelium und ich werde ihnen das tun. Er fing damit an, ein einfacher Mann. Wenn Sie ihn sehen würden in diesem Film, man denkt wirklich, das kann eigentlich nicht gut gehen. Das Gleiche dachten seine Nachbarn. Sie verspotteten ihn über Jahre, machten sich lustig, hängten große Transparente auf. Der Landwirt oder Bauer so und so, ich kann mir den Namen nicht so gut merken, will nun hier ein großer Bibellehrer sein, hat dabei selbst nur 2 Jahre Grundschule besucht. Und dieser Landwirt fing an und tat das, was Gott zu ihm sagte. Als er dann interviewt wurde auf dieser DVD, war das Ganze vielleicht 5 bis 6 Jahre her, wo er mit diesem Vorhaben begann. Und mittlerweile hatte er eine Gemeinde mit über 2000 Gläubigen. Es ist wirklich erstaunlich, liebe Gemeinde. Wir müssen uns das wirklich bewusst machen. Wir leben in Westeuropa momentan, und das ist leider wirklich Tatsache, in einer der wenigen Gegenden der gesamten Welt, wo wir nicht sehen, dass Gott wirklich Erweckung schenkt. Anders formuliert, in fast allen Ländern der Erde, bis auf einige sehr, sehr, sehr extrem islamische Länder. In fast allen anderen Ländern der Erde erleben wir heute eine der größten Aufbrüche, die es in der gesamten Kirchengeschichte jemals gab. Wenn ich jetzt Ihr Erstaunen noch vollkommen machen wollte, müsste ich nur einige Zahlen aus Lateinamerika nennen. Lateinamerika, Länder wie Guatemala, wo wirklich glaubhafte Missionswissenschaftler, ich kann Ihnen diese Quellen gerne im Anschluss an den Gottesdienst nennen, wenn es Sie interessiert, wo wirklich glaubhafte Missionswissenschaftler schätzen, dass in diesen Ländern über 40% der Einwohner wiedergeborene gläubige Christen sind. 40%. Und auch eine letzte Aussage solcher Missionswissenschaftler, die sagen, es ist die erste Zeit in der gesamten Kirchengeschichte, in der heute mehr Menschen täglich wiedergeboren werden, also sprich zum Glauben an Jesus Christus kommen, als auf natürlichen Wege geboren werden. Die erste Zeit in der Kirchengeschichte, so sagen diese Missionswissenschaftler, in der mehr Menschen täglich zum Glauben kommen, als auf diese Erde kommen. Und nun stellen Sie sich einmal die Frage, wie ist es in Westeuropa, wie ist es in Deutschland? Ja? Können wir das auch von unserem eigenen Land sagen? Können wir sagen, in Deutschland ist wirklich ein Aufbruch? Gibt es auf Ihrer Arbeitsstelle, gibt es in Ihrer Verwandtschaft, in Ihrer Nachbarschaft wirklich Scharen von Menschen, die zu Jesus finden? Nun, ich befürchte nein. Ich befürchte nein. Und wenn ich Ihnen da die Zahlen präsentieren würde, die Westeuropa betreffen, dann glaube ich, sollte es uns wirklich zu denken geben. Denn es gibt einige Länder in Westeuropa, wie zum Beispiel England, da kann man ja noch sagen, gut, die Zahlen sind schon dramatisch, aber sie gehen noch, nämlich geschätzt auf etwa 6-8% gläubige Christen. Wenn wir nun aber wirklich nach Deutschland blicken, dann wird's wirklich sehr, sehr dramatisch. Denn wirklich glaubhafte Menschen und Wissenschaftler befürchten, dass wir in Deutschland deutlich unter 2% wiedergeborene Christen haben. 2%. Die neueste Studie, die ich persönlich gelesen hatte, hatte eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen besuchen einen landeskirchlich oder freikirchlichen Gottesdienst regelmäßig. Ja? Wie viele Menschen? Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jeder ernsthaft gläubige Christ in irgendeiner Form sich Anschluss an eine Gruppe von Christen sucht, nennen wir es einmal Gemeinde, ja, da müsste man ja sagen, das könnte doch irgendwie ein Spiegel sein, wie viele Menschen wirklich gläubige Menschen in unserem Land sind. Also wie viele besuchen in irgendeiner Form regelmäßig einen Gottesdienst. Sie dürfen mal raten in Ihrem Herzen, was Sie denken, wie hoch diese Zahl ausging. 1%. 1% kam bei dieser Studie heraus. Natürlich, und das müssen wir uns bewusst machen, gibt es dagegen, wenn wo die Zahl vielleicht deutlich höher liegt, denken wir zum Beispiel an Baden-Württemberg, aber es gibt auch Gegenden, wo sie deutlich niedriger liegt, zum Beispiel Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder andere Gegenden. Und im Schnitt kam 1% der deutschen Bevölkerung bei dieser Studie heraus. Das möchte ich einmal mit anderen Worten formulieren, wenn das stimmt, und ich persönlich glaube es, dann heißt das, 99% unseres Landes oder der Menschen in Deutschland haben mit dem Christsein entweder abgeschlossen oder noch nie damit begonnen. 99%. So viel zum Thema das christliche Abendland. Und ich weiß jetzt nicht, was das mit Ihnen macht, wie Sie sich dabei fühlen, wenn Sie solche Zahlen hören. Ich persönlich denke, es sollte uns wirklich herausrufen, neu herausrufen. Wissen Sie, im Prinzip können ja Sie genauso wenig dafür wie ich, dass die Situation in unserem Land so dramatisch ist. Ja. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, Gemeinden wie diese hier und Christen wie wir sind ja noch diejenigen, die am meisten wahrscheinlich darunter leiden und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Gott, warum lässt du das zu? Vielleicht ist diese Frage auch das ein oder andere Mal in unserem Kopf. Aber vielleicht stellt Gott uns auch heute Morgen die Frage, auch Ihnen und mir, warum lässt du das zu? Eine komische Frage, ne? Wir sind ja schnell dabei, wenn wir solche Zahlen hören, dass wir dann Gott anklagen und uns fragen, warum macht Gott denn nicht mehr? Aber vielleicht ist es manchmal gut, und dazu kann eine solche Predigt ja dienen, dass wir uns vielleicht auch die Frage stellen, was tun wir eigentlich? Was tun wir eigentlich dazu, damit die Situation in unserem Land sich geistlich verändert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte damit keinen Druck aufbauen. Ja? Im Gegenteil, meistens ist es ja sowieso so, dass man diejenigen anspricht am meisten, die eh schon viel einsetzen. Ja? Und ich weiß das sehr wohl aus eigener Erfahrung, dass viele Menschen, sicher auch unter Ihnen hier, ihr Bestes geben, um Reich Gottes in diesem Land voranzutreiben. Ja? Ihr Bestes geben, was vielleicht die Zeit betrifft, was die Gaben betrifft oder vielleicht sogar auch, was die Mittel und Finanzen betrifft. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott mit dieser Situation nicht zufrieden ist. Und ich bin davon überzeugt, wenn die Bibel sagt, dass Gott von sich selbst aussagt, er will, dass alle Menschen errettet werden, ja, alle Menschen. Denken Sie an diese bekannte Stelle aus dem Timotheusbrief. Wie muss es dann Gott gehen? Wie muss Gottes Herz bewegt sein, wenn er auf ein Land blickt wie Deutschland, wie Westeuropa und sieht, dass eben 99% seiner potenziellen Nachfolger, seiner Menschen, man könnte vielleicht sogar sagen, seiner Kinder eben noch nicht für ihn gewonnen sind? Wie muss es Gott dabei gehen? Ich habe einmal eine sehr dramatische Geschichte erlebt. Ein guter Freund von mir, selbst auch als Evangelist tätig, hat mehrere Kinder. Und eines dieser Kinder sagte eines Tages zu ihm, Papa, ich habe einen jungen Mann kennengelernt, das war seine älteste Tochter. Dieser junge Mann kommt eigentlich aus Asien, er studiert nur kurzfristig hier in Deutschland. Wir haben uns ineinander verliebt und ich möchte dir jetzt heute bekennen, wir werden heiraten und ich werde mit ihm mitgehen nach Asien. Das fordert da einfach die Kultur und seine Familie. Ich möchte mich von euch verabschieden. In einer Woche sind wir weg, fliegen zu ihm nach Asien und wollen dort eine neue Existenz aufbauen. Und dieser Freund von mir, er erzählte mir diese Geschichte, als wir in einem Café saßen. Er traute damals seinen Ohren kaum, ja, und sagte, das kann nicht dein Ernst sein, wo wollt ihr denn hin und lass uns noch einmal drüber reden. Und diese Tochter von ihm sagte, nein Papa, wir haben das seit Monaten geplant, ich habe euch nichts davon erzählt, weil ich wusste, dass ihr nicht dafür sein werdet. Ich bin volljährig, sei mir nicht böse, halte mich nicht auf, ich möchte mit diesem Mann ein neues Leben beginnen in Asien. Und sie machten wirklich ernst. Sie gingen eine Woche später in einen kleinen Ort in Asien, der kaum bekannt war. Sie sagten den Eltern sogar nicht einmal die Adresse, weil sie Angst davor hatten, dass die Eltern eines Tages einfach Hals über Kopf dorthin fliegen würden und alles versuchen würden, um die Tochter zurückzuholen. Und die Tochter sagte dann wirklich, wenn wir uns dort etwas stabilisiert haben, wenn wir geheiratet haben, dann melde ich mich bei dir wieder und dann können wir uns gerne besuchen kommen, aber jetzt wollen wir unser eigenes Leben führen. Und das Verrückte war, diese Tochter ging tatsächlich dorthin, sie war dann einige Monate verschollen, er wusste nicht, wo sie genau war. Manchmal klingelte das Telefon, sagte er zu mir, und er rannte an das Telefon in der Hoffnung, dass die Tochter dran wäre, aber dann war sie es in der Regel eben doch nicht. Und so verging Woche um Woche, und nach einigen Wochen sagte er mir, seine Frau und er, sie beteten täglich und baten Gott darum, dass er irgendwie diese Tochter beschützen möge, wo immer sie auch sein mag. Und eines Tages, so sagte er mir, klingelte das Telefon und dann ging die jüngste Tochter ans Telefon. Und plötzlich kam sie vollkommen aufgelöst ins Wohnzimmer gerannt und rief, Papa, Papa, die Sandra ist am Telefon. Und dann ging also der Freund von mir an das Telefon und dann sagte er mir, plötzlich war seine Tochter an dem Telefon und er konnte sie kaum verstehen, weil sie einfach ziemlich stark aufgelöst war und weinte und sie sagte, Papa, komm schnell, ich bin am Flughafen, das ganze Geld ist weg, der ganze Traum ist geplatzt, kannst du mich abholen? Und dann sagte er mir, und das war mittlerweile Jahre her, diese Geschichte, und das Verrückte war, als er mir diese Geschichte erzählte, hatte er noch immer Tränen in den Augen, so sehr war er von dieser Geschichte berührt. Und dann sagte er mir, als die Tochter am Telefon war, da vergaß ich alles um mich herum, ja. Ich schnappte einfach nur meinen Autoschlüssel und meinen Geldbeutel, sprang in das Auto und raste so schnell ich konnte zum Flughafen. Und mitten im Auto stellte ich fest, sagte er zu mir, dass ich noch die Hausschuhe anhatte. Eine Geschichte, die mich damals sehr bewegt hat, weil ich mir damals dachte, wie sehr muss Gott darunter leiden? Und das hoffe ich, das, oder würde ich mir wünschen, dass wir das vielleicht an diesem Morgen so ein ganz klein wenig nachfühlen können. Wie sehr muss Gott eigentlich leiden darunter, dass wirklich Millionen Menschen, Tausende und Millionen Menschen, auch in unserem Land, diesen Vater einfach verlassen haben? Und ich glaube, wir tun Gott sehr, sehr Unrecht damit, wenn wir uns bei diesen Gedanken sehr schnell vielleicht in unser rationales Gottesbild flüchten und sehr schnell dabei sind zu sagen, na, ob Gott wirklich so menschlich ist, ob er überhaupt solche Gefühle hat, wir wissen es nicht. Nun, ich glaube, wir können das sehr wohl wissen. Wenn wir einmal die Bibel studieren, vor allem im Alten Testament, dann sehen wir doch einen Gott, der sogar teilweise davon spricht, dass es ihm fast das Herz zerreißt, wenn er an sein damaliges verlorenes Volk Israel dachte. Ein Gott, der wirklich genauso, davon bin ich überzeugt, bewegt ist um seine Menschen, wie wir um unsere eigenen Kinder. Obwohl er doch so unendlich viele hat, ist jedes Einzelne für ihn so unendlich kostbar. Denken Sie an diese Geschichte von dem Hirten, der seine 99 Gerechten stehen lässt, um das eine zu suchen. Ich glaube, wir tun Gott an dieser Stelle oft Unrecht. Dass wir eben sagen, Gott, du hast so viele Menschen, natürlich, wir wissen alle, dass wir den einen oder anderen eben nicht gewinnen. Und ich befürchte, oft spricht an dieser Stelle unsere eigene Hartherzigkeit, aber nicht Gottes Herz. Gott geht es tatsächlich um den Einzelnen. Auch um den Nachbarn, mit denen wir vielleicht schon immer im Clinch liegen, auch um denjenigen Arbeitskollegen, mit denen wir vielleicht persönlich noch nie etwas zu tun haben wollten. Aber der Wert Gottes, der zeigt sich doch auf Golgatha, wo er auch für diesen Arbeitskollegen und diesen Nachbarn sein Leben ließ. Die zweite Frage, die ich mir stelle bei diesem Thema ist, wie begegnen wir eigentlich diesen verlorenen Menschen? Es ist erschreckend, wie schnell wir dabei sind, und da schließe ich mich persönlich vollkommen mit ein, dass wir uns eben wirklich damit arrangieren, dass Menschen verloren sind. Wir haben diese Geschichte gehört und diese Bibelstelle gehört, die Markus Ort in der Einleitung gelesen hat, wo Gott sagt, dass er wirklich gekommen ist, um den Verlorenen zu suchen. Den Verlorenen. Und ich glaube, die meisten unter uns würden zustimmen. Ja, ein Mensch, der nicht mit Christus lebt, der ist wirklich verloren. Aber was bedeutet das? Ist uns das wirklich bewusst? Nun, zum einen ist natürlich irgendetwas verloren, wenn es nicht an dem Platz ist, wo es hingehört. Ich benutze dabei immer ein sehr pragmatisches, einfaches Beispiel, das bei mir sehr, sehr oft auftritt, nämlich mein Geldbeutel oder mein Autoschlüssel. Vielleicht kennen Sie die Situation, Sie wollen aus dem Haus, müssen zur Arbeit oder zur Predigt oder wo auch immer hin und plötzlich, alles ist schon gepackt, Sie haben schon Ihren Anzug oder Ihre Jacke und Ihr Sakko angezogen, wollen schon zur Haustür und plötzlich kommt der Griff nach rechts hinten zum Geldbeutel. Aber er ist nicht da. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dann geht. Mir geht es so, ich laufe dann normalerweise erst an mein Arbeitszimmer, gucke auf den Schreibtisch, finde dort aber komischerweise auch kein Geldbeutel. Dann laufe ich etwas aufgeregter in den Flur, gucke auf die Kommode, danach ins Wohnzimmer, gucke irgendwo auf den Wohnzimmertisch und dann steigt bei mir der Adrenalinpegel und dann rufe ich meine Frau. Dann rufe ich ihr und sage, Miriam, wir haben ein Problem, mein Geldbeutel ist weg. Ja? Meine Frau sagt dann gewöhnlicherweise immer das Gleiche mit deinem Geldbeutel. Und dann flitzen wir beide wie verrückt durch die Wohnung und suchen zu zweit den Geldbeutel. Und in aller Regel findet er sich dann, meistens in der Hose vom Vortag. Ich gehe davon aus, dass das nicht nur mir so geht manchmal. Ja? Und das ist natürlich ein schönes Bild. Ja? Ein schönes Bild deshalb, weil es wirklich zeigt, was verloren sein bedeutet. Nämlich, dass irgendein Gegenstand nicht an dem Platz ist, wo er eigentlich hingehört. Und Gott benutzt diesen gleichen Begriff und sagt, auch Menschen können verloren sein. Nämlich indem sie eben nicht dort sind, wo sie hingehören, indem sie nicht bei ihrem lebendigen Gott sind. Und nun ist es so wunderbar zu sehen, dass dieser Gott dann sich genauso auf die Suche macht, nicht durch die Wohnung flitzt, aber dass er wirklich auf die Suche macht und alle Register zieht, wenn ich das einmal so formulieren darf, um diese verlorenen Menschen zu suchen. Schauen Sie sich einmal diese Bibelstellen an, an wie vielen Stellen, dass Gott wirklich alles unternimmt, um Menschen einfach zur Umkehr zu rufen. Das ist erstaunlich. Ich habe vor einigen Jahren eine Geschichte erlebt, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nie vergessen. Ich war als Evangelist eingeladen bei einer Jugendevangelisation in der Nähe von Dillenburg. Und diese Evangelisation sollte für junge Erwachsene und Jugendliche sein. Und weil die Gemeinde dort Angst hatte, dass einfach die ganzen Teenager, die am Ort so mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, auch in die Veranstaltung kommen, haben sie gesagt, wir setzen ein Mindestalter an, nämlich das Alter war 16 Jahre. Ab da laden wir bewusst ein. Und da stand auch auf allen Plakaten, evangelistische Jugendabende ab 16 Jahren. An einem dieser Abende machte ich einen Aufruf und lud zum Glauben ein und es kamen etliche junge Menschen nach vorne. Danach kam ich mit einem Jungen ins Gespräch und ich guckte mir ihn so an und ich dachte mir, er sieht eigentlich nicht wirklich aus wie 16. Also fragte ich ihn und sagte ihm mal eine andere Frage, wie alt bist du eigentlich? Dann sagte er zu mir, ich bin gerade 15 geworden. Da sagte ich zu ihm, ich finde das wunderbar, dass du gekommen bist. Ich finde es auch wunderbar, dass du dich heute für Jesus Christus entscheidest. Aber wie kamst du denn hierher? Denn eigentlich ist das doch ab 16. Und am Eingang wurde auch gefragt, im Zweifelsfall, wie alt diejenigen wären. Und da sagte er zu mir, ich wurde auch gefragt und ich habe da etwas gelogen. Ich sagte, ich wäre 16. Dann sagte ich zu ihm, aber warum wolltest du denn unbedingt hierher? Dann sagte er zu mir, das ist eine lange Geschichte und erzählte mir dann die Geschichte, ja, wie das bei Jugendlichen so ist. Sehr unemotional, als wenn das ganz normal wäre. Ich persönlich musste fast von meinen Tränen kämpfen. Denn er sagte zu mir, weißt du, die Situation war einfach die, ich war schon immer im Fußballverein. Das Problem war nur, wir bekamen dann einen neuen Trainer. Und dieser neue Trainer konnte mich nicht mehr leiden. Und er fand irgendwie, dass ich immer schlechter wäre und dann spielte ich nur noch ab und zu und war immer auf der Auswechselbank und irgendwann durfte ich gar nicht mehr mitspielen. Und dann war ich sehr frustriert. Und dann machten mich meine ganzen Klassenkameraden, machten sich lächerlich über mich und sagten, du kannst ja nicht einmal Fußball spielen und du bist der totale Loser. Und dann sagte er, und da wurde ich wirklich sehr, sehr traurig. Und dann fragte ich mich wirklich, warum alles in der Welt bin ich eigentlich hier und warum lebe ich eigentlich? Und eines Tages, sagte er zu mir, begann er dann zu beten und sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir irgendwie. Denn vielleicht bist du derjenige, der mein Leben wieder glücklich machen kann. Und dann sagte er zu mir, ist etwas Verrücktes passiert. Eines Nachts hatte dieser Junge, 15 Jahre alt geworden, einen Traum. Und in diesem Traum begegnete ihn eine weiße Person, komplett weiß gekleidet und leuchtend, sehr freundlich. Und er rief ihn beim Namen und sagte ihm, suche mich, ich will mich von dir finden lassen. Und dann wachte er auf. Einen Tag später schlug er die Zeitung auf, oder sie lag vor ihm auf dem Küchentisch, und dort war die Einladung für diese Jugendevangelisation. Und dann dachte dieser Junge, wahrscheinlich ist das die Antwort auf meinen Traum. Die sprechen wahrscheinlich von diesem Gott, den ich suchen muss. Und dann kam er zu dieser Evangelisation, musste noch beschummeln, um überhaupt hineingelassen zu werden und kam dort zum Glauben an Jesus Christus. Nur eine Geschichte, aber eine Geschichte von vielen, die ich jetzt hier erzählen könnte, die mich immer wieder zum Staunen bringt, wie Gott Menschen sucht. Wie Gott Menschen sucht. Ein anderer guter Freund von uns, der mittlerweile ein sehr, sehr, sehr engagierter Christ ist mit seiner gesamten Familie, ich wollte ihn 9 Jahre lang zum Glauben an Jesus Christus bringen. 9 Jahre ohne Erfolg. Eines Tages las seine Frau ein Buch über den christlichen Glauben. Und in diesem Buch wurde etwas über die Ewigkeit und über Verlorenheit und über Errettung geschrieben. Dann sagte sie zu ihrem damaligen Verlobten, jetzt sind sie mittlerweile schon länger verheiratet, sagte sie zu ihm, du glaubst du, dass das stimmt, was in diesem Buch steht? Er sagte, ja, ich glaube, dass das stimmt. Dann sagte sie, ja, woher weißt du das? Dann sagte er zu mir, weil das auch so in der Bibel steht. Ich hatte ihm 9 Jahre lang, fast wöchentlich, vom Evangelium erzählt. Daraufhin sagte sie zu ihm, das muss man sich vorstellen, beide noch keine Christen, wenn das wirklich stimmt, dann sind wir gar nicht dabei bei denjenigen, die zu Gott gehören. Er sagte, nein, da sind wir nicht dabei. Sie sagte, das ist ja furchtbar. Er sagte, ja, das ist furchtbar. Aber es sind nur diejenigen, die wirklich ernsthaft mit Jesus Christus leben. Dann sagte sie zu ihm, was muss man denn tun, um wirklich ernsthafter Christ zu sein? Sagte er zu ihr, ich kann es dir nur so erklären, wie es mir der Thomas Penzel erklärt hat. Du musst dein Leben Jesus geben, musst erkennen, dass er dir deine Schuld vergeben muss und du musst mit ihm einfach beginnen zu leben. Dann sagte sie, gut, dann tue ich das jetzt. Sie ging dann ins Schlafzimmer, kniete sich dort auf den Boden, betete und gab ihr Leben Jesus Christus. Daraufhin rief er mich an, sagte, du, die Kerstin, so heißt sie, hat jetzt ihr Leben dem Jesus Christus gegeben. Was müssen wir jetzt tun? Ich dachte zuerst, das wäre ein Scherz, habe dann noch einige kritische Fragen gestellt, aber sie hatte wirklich sich bekehrt. Sie ging in eine Gemeinde, besuchte den Alpha-Kurs und zog das volle Programm wirklich durch. Einige Monate später waren wir zu Besuch bei ihnen und auch er übergab sein Leben Jesus. Aber ich bin manchmal sowas von begeistert und überrascht, was Gott wirklich für Wege geht. Manchmal wirklich die verrücktesten Wege auf der Suche nach denen, die wirklich verloren sind. Und nun komme ich zu meinem letzten Punkt und damit möchte ich dann auch schon gegen Ende meiner Predigt kommen. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für Sie und für mich? So eine Predigt reicht natürlich nicht aus, damit ich jetzt sozusagen eine Fülle an Möglichkeiten vorstelle. Wie können Sie oder wie kann ich evangelisieren? Wir machen teilweise ja auch Evangelisationsseminare. Vielleicht hatte jemand einmal Freude von Ihnen dabei, einfach mitzumachen. Ich unterrichte an einer Bibelschule über Evangelisation. Und es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ja, in einer Predigt ist das einfach nicht möglich, das komplett abzuhandeln. Aber ich möchte einfach so 2, 3 Tipps mitgeben, die uns und Sie hoffentlich einfach ermutigen und auch herausfordern, ganz neu einen Lebensstil der Evangelisation zu leben. Der erste Tipp, den ich geben möchte, ist, lassen Sie uns wirklich den Ernst der Lage nicht vergessen. Wir als Christen sind sehr schnell dabei, dass wir uns eben wirklich regelmäßig in solchen netten Versammlungen treffen, dass wir Gottesdienste besuchen, dass wir Hauskreise besuchen. Und gerade dann, wenn man schon länger gläubig ist, ich weiß es ja selbst, wie es in meinem Leben nach 15 Jahren Christsein jetzt mittlerweile ist, man ist in der Gefahr, dass man eben sich wirklich daran gewöhnt. Und es ist ja auch immer sehr nett und sehr einladend und man freut sich und beim Hauskreis und man hat wieder einen schönen Abend und jemand bringt etwas zu knabbern mit und irgendwas zu trinken und man hat dies und jenes Gesprächsthema. Aber ich würde doch uns gerne neu dahinter fragen, ist uns wirklich bewusst, dass wir als Christen die Hoffnungsträger für diese Nation sind? Ist uns das bewusst? Ich glaube, wir sind an dieser Stelle sehr schnell an einem Gedanken, der einfach biblisch nicht haltbar ist, nämlich dass wir denken, wenn Gott will, wird er dieses Land eben schon noch einmal erreichen. In manchen Kreisen und Gruppen wird dann eben sehr, sehr schnell auch davon geredet, dass Gott in 3 oder 4 oder 5 Jahren irgendwann eine Erweckung ausschüttet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber ehrlich gesagt kann ich diese meiner Meinung nach oft falschen Prophetien nicht mehr hören. Denn Erweckung kommt dann, wenn Christen erweckt leben. Erweckung kommt dann, wenn Christen erweckt leben. Ich persönlich traue mich nicht, Gott zu unterstellen, dass er schuld ist, dass wir nur 1% gläubige Christen haben. Sondern ich befürchte, dass es da einen Faktor gibt, der in den Gemeinden zu suchen ist. So hart wie das klingt. Und dann, wenn Menschen anfangen, wieder wirklich in voller Konsequenz Christsein zu leben, dann glaube ich, kommen auch Menschen zum Glauben. Das bedeutet es, dass wir eben heraustreten müssen aus unseren, ich möchte es einmal so formulieren, Kuschelclubs. Dass wir heraustreten müssen aus dem, was eben manchmal so einfach ist, nämlich zu sagen, wir verstehen uns, wir haben alle die gleichen Meinungen, das ist ja auch gut und schön. Und verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, Gemeinde Jesu ist wichtig, ohne Frage. Wir brauchen es alle, um ermutigt zu werden, aber doch um ermutigt zu werden, den Auftrag in der Welt umzusetzen. Das ist doch das Ziel. Also für mich ist der erste Punkt, ich hoffe, dass mir das heute Morgen in aller Liebe, aber trotzdem Entschiedenheit gelungen ist. Lassen Sie uns neu erkennen, dass wir wirklich einen sehr, sehr ernsten Auftrag haben. Denn es geht wirklich um Leben und Tod von vielen, vielen Menschen. Von vielen Menschen. Mein zweiter Punkt ist, lassen Sie uns das Evangelium selbst immer wieder neu ergreifen. Ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes für Christen, wenn wir so ganz langsam und schleichend vom Evangelium der Gnade in eine Gesetzlichkeit driften. Und das passiert auch unter Christen sehr, sehr schnell. Denken Sie an Paulus, der die Galater ermahnt, was Sie im Geiste begonnen habt, wollt ihr nun im Fleische vollenden. Ich finde es erstaunlich, wie begeistert, dass Menschen sind, die frisch zum Glauben gekommen sind. Wenn sie einmal die Zeugnisse hören von Menschen, die gerade erst Christ geworden sind, mit welcher Begeisterung und mit welchem Feuer der Liebe sie wirklich über Gott reden. Sie müssen keinen Menschen, der erst gerade eben Christ wurde, dazu motivieren, zu evangelisieren. Ganz im Gegenteil. Manchmal muss man sie fast ein bisschen motivieren, weniger zu machen, weil man am Anfang eben wirklich oft wie ein Wilder von der Tarantel gestochen hineinprescht ins Gestrüpp. Und man versucht, alles zu erlegen, was sich da irgendwie bewegt. Und da ist es manchmal auch sinnvoll zu sagen, du überleg doch mal, ja, ob das wie und was du jetzt tust, wirklich den anderen so auf die richtige Art erreicht. Aber wenn jemand länger Christ ist, dann wird es oft erschreckend anders. Dass man nämlich mit viel Mühe und Motivation sagen muss, und könntet ihr und wollt ihr nicht, und wir haben dies und jenes. Warum eigentlich? Spurgeon, dieser bekannte Prediger, hat einmal gesagt, das Schwierigste für einen Christen ist es nicht, im Laufe seines Lebens vom ersten zum zweiten verlorenen Sohn zu werden. Ich glaube, das ist wahr. So oft beginnen wir mit einer unglaublichen Freude über unsere Errettung. Und wir wissen, wo wir herkamen, und wir wissen, was wir empfangen haben. Und im Laufe der Zeit werden viele Christen zu sehr, sehr verbitterten und einfach wirklich mühsamen Arbeitern für Gott. Da würde ich uns auch so sehr Mut machen. Lassen Sie uns das Evangelium neu verstehen. Dass wir wirklich aus Gnade errettet sind. Was für eine Botschaft. Aus Gnade errettet. Weder Sie noch ich, wir können nichts beitragen. Nichts. Das ist begeisternd. Dankeschön. Okay, das ermutigt mich. Denn das ist immer so, ich finde es faszinierend, wenn wir das wirklich verstehen, dass Gott uns aus Gnade errettet hat. Und der letzte Punkt, und damit komme ich wirklich ans Ende. Lassen Sie uns gemeinsam evangelisieren. Da würde ich Ihnen zu Mut machen. Ich glaube, es ist ein so großer Fehler, dass viele, viele Einzelne, die sich vielleicht oft besonders evangelistisch fühlen oder eine Berufung haben, die versuchen so das Fähnchen aufrechtzuerhalten. Und leider ist es oft so, dass die große Menge an Gläubigen dabei einfach nur zusieht. Ja. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Ich möchte das gar nicht vorwerfend sagen. Manche sagen vielleicht, ich traue mich nicht oder ich bin nun nicht derjenige, der auf die Straße geht. Und das mag ja sogar teilweise wirklich so sein. Nicht jeder ist Evangelist. Nicht jeder ist berufen, hier vorne zu stehen oder samstagmorgens irgendwo bei einem Straßeneinsatz dabei zu sein. Und da müssen wir uns auch keinen falschen Stiefel anziehen. Aber auf der anderen Seite, und so verstehe ich das Neue Testament, sagt Jesus, wir sind sein Leib. Wir sind sein Leib. Und jeder Einzelne im Leib Jesu ist ein Glied, das etwas beitragen kann dazu, dass Menschen das Evangelium verstehen. Wenn Sie einmal hinter die Kulissen von Missionswerken blicken zum Beispiel, werden Sie sehen, es braucht viel mehr Mitarbeiter, die das Ganze am Laufen halten, als diese ein oder zwei oder drei Evangelisten, die dann vielleicht wirklich in der Verkündigung aktiv sind. Und zu mir kam einmal ein junger Mann und sagte, ich würde so gern evangelisieren, aber ich finde einfach nie die richtigen Worte. Daraufhin korrigierte ihn eine sehr liebe Schwester und sagte zu ihm, du findest nie die richtigen Worte, aber deine Taten reden viel lauter als die meisten Worte. Auch das ist eine Wahrheit. Ein alter Kirchenvater sagte einmal, verkündige das Evangelium zur Zeit und Unzeit. Wenn nötig, benutze auch Worte. Verstehen Sie? Natürlich ist Predigt enorm wichtig. Da spreche ich ja von meinem eigenen Berufsstand. Aber die ganze Gemeinde Jesu ist eine evangelistische Gemeinde. Wenn Sie Ihren Nachbarn begegnen und ihn freundlich begrüßen und zum Gottesdienst einladen, ist es Evangelisation. Wenn Sie jemandem etwas Gutes tun, ohne ihm im Endeffekt dadurch irgendwelche Hintergedanken zu haben oder aus Eigennutz, dann ist es ein Zeichen der Güte Gottes. Gott sagt, dass die Menschen an unseren Taten die Größe und Güte Gottes erkennen sollen. Und da würde ich Ihnen so Mut machen, auch als Gemeinde als solches. Ich weiß, Sie sind eine sehr evangelistische Gemeinde, aber ich würde Ihnen wirklich Mut machen, vielleicht auch denen, die das bisher noch nie so gesehen haben. Fragen Sie wirklich Gott und vielleicht auch die Mitarbeiter oder den Markus, fragen Sie wirklich, wo kann ich meine Gaben für Evangelisation einbringen? Ich möchte, dass Menschen errettet werden. Ich möchte, dass Menschen errettet werden. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott das auch möchte. Auch in unserem Land. Ich komme nun zum Schluss und möchte enden mit einer kleinen Geschichte. Eine Geschichte, die einmal wirklich passiert sein soll. Ich kann das nicht nachprüfen, aber ich verlasse mich einfach auf die Aussagen. Und zwar soll es einmal passiert sein, dass einige Touristen sehr motiviert durch ein fernes Land gezogen sind. Und als sie unterwegs waren in diesem fernen Land, sahen sie einen älteren Mann vor seiner Tür sitzen auf einer Bank. Und diese Touristen waren auf der Suche nach irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder vielleicht Städten, wo irgendwelche berühmten Menschen geboren sind. Und dann riefen sie diesen alten Mann zu und sagten, wir haben eine Frage, ja, lieber Herr, sind in diesem Ort irgendwelche großen Männer oder Frauen geboren worden? Dann überlegte er kurz und sagte, nein, nicht, dass ich mich erinnern kann, eigentlich nur Säuglinge. Und das ist mir immer so ein kleines Beispiel und ich hoffe vielleicht auch Ihnen, dass wir auch als evangelistische Mitarbeiter Gottes alle als Säuglinge beginnen. Wir dürfen uns üben, wir müssen uns sogar üben. Es ist außer Jesus Christus noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Und das würde ich Ihnen wünschen, auch für Ihren Dienst. Gott segne Sie. Amen.